Ja, guten Abend miteinander. Ich freue mich, zusammen in Gottes Wort einzutauchen. Wir betrachten heute einen Text, der vor 2700 Jahren geschrieben wurde. Und zwar hat zu jener Zeit Gott einem Mann namens Jesaja eine Vision geschenkt über die Bedeutung von Weihnachten. Und so möchte ich lesen aus Jesaja 9. Ab Vers 1 folgende. Dort steht: Das Volk, das im Dunkeln lebt, sieht ein großes Licht. Die im Lande der Finsternis wohnen, Licht leuchtet über ihnen. Du vermehrst den Jubel, du machst die Freude groß. Sie freuen sich vor dir, wie man sich freut in der Ernte, wie man jauchzt beim Verteilen der Beute. Denn das Joch ihrer Last, den Stab auf ihrer Schulter, den Stock ihres Treibers zerbrichst du wie am Tag Midians. Denn der Stiefel, der dröhnend einherstampft und jeder Mantel in Blut gewälzt, verfällt dem Brand, wird ein Fraß des Feuers. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben, und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter, und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber. Starker Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens. Groß ist die Herrschaft und der Friede wird kein Ende haben auf dem Thron Davids und über seinem Königreich, es zu festigen und zu stützen durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Hoffnung in dunklen Zeiten, das Thema, und ich bete zum Anfang. Himmlischer Vater, wie schon gesagt, danke, dass du da bist. Du sagst, ich stehe vor der Tür und klopfe an, wenn jemand meine Stimme hören wird und sie öffnen wird, werde ich zu ihm hineingehen und Gemeinschaft mit ihm haben. Und ich bitte Jesus Christus, dass du heute klopfst und uns den Mut schenkst, um die Tür zu öffnen. Amen. Ja, wenn wir einen Blick ein bisschen in diese Welt hinauswerfen, stellen wir fest, dass es ziemlich viele Herausforderungen gibt zurzeit. Wir sind nun schon seit 2 Jahren von Covid geplagt und ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich persönlich, ich bin langsam ziemlich Covid-müde. Und ich frage mich schon, wie lange geht das Ganze jetzt noch? Hört das überhaupt einmal auf? Unsere Schlagzeilen sind so voll Covid, dass man andere Konflikte, die im Moment schwellen, beinahe vergisst. Vor kurzem beispielsweise hat in Afghanistan eine terroristische Organisation die Macht übernommen. Im Moment werden hier aufs Übelste Frauen unterdrückt, Andersdenkende werden verfolgt. Jetzt gerade droht in Afghanistan eine Hungersnot, die 23 Millionen Menschen betrifft. Das ist die halbe Bevölkerung von ganz Afghanistan. Jetzt gerade. Wenn man ein bisschen weiter hinausblickt, stellen wir fest, diejenige Macht, die auf der Welt im Moment am meisten Einfluss gewinnt, ist keine westliche Demokratie, sondern eine Diktatur. China schreckt nicht davor zurück, Andersdenkende in ein Straflager zu schicken für die Umerziehung. Und sie schrecken auch nicht vor der totalen Überwachung zurück. Der Einfluss von denen nimmt auch in der Schweiz immer mehr zu. Und damit nicht genug, haben wir auch noch den sogenannten Klimawandel. Auch wenn wir alle so ein bisschen einen kalten Sommer erlebt haben, ist auf ganz Europa bezogen, der heißeste Sommer gemessen worden, seit überhaupt jemals gemessen wurde, in Europa im vergangenen Sommer. Und dann liest man plötzlich solche Schlagzeilen. Pro Tag werden 4.340 Fußballfelder Regenwald abgeholzt. Und du liest darin weiter unten 20% mehr als im Vorjahr. Und in dem Moment fragt man sich schon so, geht's eigentlich noch? Gemäß den Klimaaktivisten hat unser Planet nur noch ein paar Jahrzehnte und dann ist Feierabend. Und all diese aktuellen Entwicklungen lassen nicht gerade hoffnungsvoll in die Zukunft blicken. Und dieser Trend ist auch interessanterweise von Statistiken gestützt. Wie kürzlich wurde nach Umfragen belegt, dass tatsächlich in diesem Jahr 30% der Schweizer weniger hoffnungsvoll in die Zukunft blicken noch als im letzten Jahr. An dieser Stelle drängen sich Fragen auf. Wohin geht das Ganze mit unserer Welt? Gibt es für diese Welt so etwas wie Hoffnung oder ist sowieso in ein paar Jahrzehnten jegliche Hoffnung verloren? Mitten in diese drängenden Fragen kommt jetzt ein Hoffnungshorizont. Und wir lesen hier in unserem Text in Vers 1, das Volk, das im Dunkeln lebt, sieht ein großes Licht. Die im Land der Finsternis wohnen, Licht leuchtet über ihnen. Alle diese negativen Entwicklungen, dieses Leid, wird in der Bibel mit Dunkelheit symbolisiert. Und hier steht jetzt, dass mitten in diese Dunkelheit dieser Welt plötzlich ein Licht erstrahlt und die Dunkelheit erhellt. Und dann heißt es hier in Vers 2, dass ein großer Jubel losbricht, wie man sich freut über eine Ernte. Und dann steht in Vers 3, das Joch zerbricht. Jegliche Unterdrückung, sowohl soziale, politische, wird ein Ende haben. Und weiter, Kriegsstiefel werden verbrannt werden. Schlicht, weil es keinen Krieg mehr gibt. Und ab Vers 6 ist von einem nie mehr endenden Friedensreich die Rede. Es wird Gerechtigkeit geben, wo jegliche Unterdrückung und jegliche Ausgrenzung auf dieser Welt ein Ende haben wird. Kurz, in diesem Text wird uns der Weltfriede beschrieben. Ich weiß es nicht, wie es dir geht. Vielleicht bist du jetzt gerade, möchtest am liebsten von deinem Stuhl aufspringen und schreien Halleluja. Vielleicht bist du aber auch ein bisschen nüchtern und denkst so, ja, ist ja schön, was hier steht. Aber wenn ich in die Welt hinausblicke, dann sehe ich nicht sehr viel von diesem Frieden. Ich muss mich hier den Skeptikern anschließen. Warum? Ja, ganz einfach. Wir stehen am Ende einer jahrtausendelangen Geschichte, die genau das Gegenteil beweist. Wenn der Mensch etwas aus der Geschichte lernt, dann ist es eben, dass er nichts aus der Geschichte lernt. Über Jahrtausende hatten die Menschen das Gefühl, wenn wir nur die richtige Ideologie haben, wenn die Menschen nur alle die richtige Religion haben, ja, wenn sie die richtige Rasse haben, dann wird es eine bessere Welt. Auch das Christentum ist dieser Versuchung erlegen. Sie haben sie gedacht, wenn wir nur alle Menschen auf diesem Planeten zu Christen machen, dann wird es eine bessere Welt. Was ist dann passiert? Dann kam der 30-jährige Krieg. Seit dem 30-jährigen Krieg haben die Leute das Gefühl, wenn wir nur die Religion auf dieser Planeten verbannen, dann wird es eine bessere Welt. Und dann kam das 20. Jahrhundert, das Zeitalter der atheistischen Ideologien. Wurde es besser? Nein. Nationalsozialismus und Kommunismus haben eine Zerstörung weltweit erwirkt, die ihresgleichen sucht. Allein im 20. Jahrhundert sind mehr Menschen gestorben als in allen 1900 Jahren vorher. Und auch heute noch glauben wir immer wieder mal so ein bisschen, wenn wir nur alle grün wählen würden, wenn wir nur endlich CO2-neutral sind, wenn wir nur der ganzen Welt Zugang zu Bildung ermöglichen können, dann wird es eine bessere Welt. Ja, nüchtern betrachtet muss man sagen, nein, die Geschichte lernt das Gegenteil. Und eine Randbemerkung, die schlimmsten bestialischen Gräueltaten wurden von einem Kontinent verübt, der einen nie dagewesenen Bildungsstand hatte. Ein ehrliches Fazit, wir Menschen wissen nicht, was das Heilmittel ist für diese leidende Welt. Wir wissen nicht, was das Heilmittel ist, für die Dunkelheit, die es uns umgibt. Und schon seit Tausenden von Jahren nicht. Wir sind ratlos. Ja, was tut man, wenn man ratlos ist? Man sucht sich Rat. Und so heißt es ein paar Verse vor unserem Text, wie das Volk damals sich Rat suchte. Und es heißt in Kapitel 8, dass sie zu Totenbeschwörern und Wahrsagern gingen. Jetzt können wir natürlich heute sagen, die wir alle aufgeklärt sind, ja, logisch kommt es nicht gut, oder, wenn man sich so beraten lässt. Aber auch wir haben heute unsere Ratgeber. Wir erhoffen uns das Heilmittel vom Staat oder von der Wissenschaft. Wenn wir nur endlich das tun würden, was die Wissenschaft sagt, dann. Oder vom technologischen Fortschritt. Leute wie zum Beispiel Elon Musk werden gerade wie ein Messias gefeiert. Wenn wir nur endlich diese Errungenschaft haben, dann. Ich bin ein absoluter Fan von technischer Errungenschaft. Und ich bin der Wissenschaft so dankbar. Aber wir müssen auch sehen, neben all dem Positiven hat der technologische Fortschritt oder bringt er auch Massenüberwachung und Waffen, die unseren Planet in Stücke bersten können. Daher die Frage, wo finden wir das Heilmittel für das Leid in dieser Welt? Wo finden wir Hoffnung? Und deshalb glaube ich, es ist gut, wenn wir noch einmal kurz auf unseren Text gehen und diesen einen Vers noch ein bisschen näher betrachten. Denn hier steht in dieser Dunkelheit, das Volk, das im Dunkeln lebt, sieht ein großes Licht. Die im Land der Finsternis wohnen, Licht leuchtet über ihnen. Was hat es mit diesem Licht auf sich? Es gibt hier ein kleines Detail im Text, das ganz, ganz zentral ist, nämlich über. Kurz gesagt, das Heilmittel gegen die Dunkelheit unserer Welt finden wir nicht in dieser Welt, sondern es kommt von oben. Das Licht, das wir dringend brauchen, kommt nicht von hier durch eine Lehre, durch eine Weisheit, durch irgendeinen König, der jetzt sich auf den Thron setzt, sondern das Heilmittel kommt von oben herab. Es ist über den Menschen. Und das ist der Punkt. Jetzt kann man sich fragen, ja, was ist jetzt das für ein, ich sag mal, eine Weisheit, eine himmlische Weisheit oder ein Prinzip, das da von oben herabkommt? In Vers 5 wird es ganz konkret. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben. Das Licht, dass die Dunkelheit erleuchtet, ist kein Prinzip, es ist keine Weisheit, sondern es ist ein himmlisches Kind. Vielleicht denkst du jetzt, super, ein Kind. Wie will jetzt ein Kind Licht in diese Dunkelheit hier bringen? Das ist doch wieder eines dieser leeren Versprechungen. Ich möchte euch im Folgenden aufzeigen, dass dieses Kind nicht nur kein leeres Versprechen ist, sondern alles, was wir uns vorstellen können, bei weitem übertrifft und auch alles, was noch kommen wird. Schauen wir genau hin, was das für ein Kind ist. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens. Das ist hier nicht irgendein Kind, sondern ein ganz und gar einzigartiges. Es heißt hier, auf diesem Kind ruht die ganze Herrschaft. Und dann muss man einen Moment stocken. Dann steht, dieses Kind ist der starke Gott. Mit anderen Worten, dieses Kind ist Gott selber. Gott selber kommt auf diese Welt. Man muss sich das mal vorstellen. Wir feiern ein bisschen Weihnachten. Aber was eigentlich hier geschieht, lässt uns nur anbetend staunen zurück. Gott Der Herrscher über das ganze Universum kommt in einem Kind zu uns. Ist das nicht wunderbar? Dieses Kind bekommt den Namen Jesus und es wächst heran zu einem Mann. Und hier kommt der Punkt, wo man sich am liebsten sagen würde, das ist ja jetzt wirklich perfekt. Gott kommt zu uns auf die Erde und wird ein Mann. Jetzt kann dieser Gottmensch einmal richtig hier aufräumen auf diesem Planeten. Jetzt geht es diesen Übeltätern endlich an den Kragen. Dann können diese Leute, die andere ausbeuten und die andere quälen, einpacken, weil jetzt kommt der Gottmensch Jesus. Er kommt hier auf der Erde und er könnte mal hier ein bisschen aufräumen und danach richtig so die Übeltäter eliminieren. Jesus als ein heiliger Terminator. Das wäre es doch. Aber wisst ihr was? Jesus hat sich für einen anderen Weg entschieden. Warum? Die Frage ist, wer sind die Übeltäter auf diesem Planet? Sind es die terroristischen Organisationen wie Al-Qaida, die über Leichen gehen für ihre Ideologie? Oder sind es vielleicht die Umweltverschmutzer, die für ein bisschen mehr Profit den Planeten zerstören? Oder sind es vielleicht die machthungrigen Politiker, die nur an ihre eigene Agenda denken? Oder wer ist es noch? Die Schuldigen auf unserem Planeten sind nicht in einer besonderen Personengruppe, sondern die Schuld liegt in jedem einzelnen Menschen. Der Schuldige sind wir. Kurz, der Schuldige bist du. Mit anderen Worten, wir sind alle schuldig. Neben all dem Guten, was wir tun, verletzen wir auch immer andere Menschen und denken immer nur zuerst an uns selber. Und deshalb hat der russische Schriftsteller, der selber Opfer von Bösen wurde im Gulag, der Alexander Solzhenitsyn schön gesagt, wie ich es auch schon oft zitiert habe, die Linie zwischen Gut und Böse geht nicht durch Staaten, nicht durch Parteien, nicht durch Klassen, sondern quer durch jedes menschliche Herz. Wir alle sind schuldig. Und vielleicht verstehen wir jetzt, warum Jesus nicht als heiliger Terminator gekommen ist. Wenn Jesus gekommen wäre, um aufzuräumen, um die Bösen zu eliminieren, hätte er auch uns eliminieren müssen. Doch das wollte Jesus nicht, aus einem einfachen Grund, weil er jeden einzelnen Menschen liebt. Und zwar von ganzem Herzen. Jesus Christus liebt uns so sehr, dass er eine neue Welt erschaffen wird, wo er sein Friedensreich mit der vollkommenen Gerechtigkeit errichten wird. Und weißt du was? Er möchte dies mit uns tun. Er möchte mit uns Seite an Seite das neue Friedensreich regieren, wo er der König ist. Deshalb kommt er hier nicht einfach, um aufzuräumen. Der Name Jesus bedeutet übersetzt, Gott ist Rettung. Und Jesus wächst heran und beginnt mit 30 Jahren zu predigen. Und In einer Predigt bezieht er sich auf unsere Stelle in Jesaja 9 und sagt, wie es Mark vorher vorgelesen hat, ich bin dieses Licht, von dem der Prophet Jesaja geredet hat. Und danach sagt er in Johannes 12 weiter, ich bin nicht gekommen, um zu richten, sondern damit die Welt gerettet wird. Jesus ist gekommen, um diese Menschheit zu retten. Jetzt, wie soll jetzt das gehen? Wie will jetzt Gott uns retten? Am Ende, nachdem Jesus das perfekte Leben gelebt hat, wird er an ein Kreuz genagelt. Und das ist die Strafe eines Schwerverbrechers. Mit anderen Worten, Jesus ist als Kind auf diese Welt gekommen, um am Kreuz alle Dunkelheit auf sich zu nehmen. Um am Kreuz alle unsere Ungerechtigkeit, Boshaftigkeit auf sich zu nehmen. Jesus Christus hat die Hände durchbohren lassen für alles, was wir mit unseren Händen gemacht haben. Er hat sich eine Dornenkrone aufs Haupt setzen lassen für all unsere schmutzigen Gedanken. Er hat sich aufs Maul schlagen lassen für all unsere Lästern und Lügen. Er hat sich die Füße durchbohren lassen für alle Orte, wo wir hingegangen sind, wo wir nicht hätten hingehen sollen. Und am Ende hat er sich die Seite durchstechen lassen. Das Berührende ist, als Jesus stirbt, sagt er nicht, das ist es jetzt gewesen, sondern er sagt, es ist vollbracht. Jesus am Kreuz absorbiert alle Dunkelheit, alles Böse, alles von dieser Welt wie ein Blitzableiter. Und dann, als er stirbt, passiert etwas. Es wird plötzlich ganz dunkel. Am Kreuz erlischt das Licht dieser Welt. Für uns. Aus lauter Liebe. Diese Frau, die ihr hier sieht, ist Prinzessin Alice von Hessen. Und sie hatte ein 4-jähriges Kind namens May. Das kleine Kind erkrankte an Diphtherie, was damals eine tödliche Krankheit war. Und wie damals, kennen wir auch heute, musste dieses Kind unbedingt in Quarantäne. Und das Kind war alleine im Zimmer zum Sterben. Und man muss sich vorstellen, wie es das Herz zerrissen hat, der Mutter ihr Kind alleine in diesem Raum zu lassen, um es sterben zu lassen dort. Und als das Kind nach der Mutter geschrien hat, hat es Prinzessin Alice nicht mehr ausgehalten. Sie hat die Tür aufgerissen, ist zu ihrer eigenen Tochter hingerannt und hat sie umarmt und ist bei ihr gewesen bis zum Tod. Das Kind ist gestorben und die Königin oder die Prinzessin wenig später auch. Sie hat sich anstecken lassen aus lauter Liebe und ist gestorben. Jesus Christus hat es nicht mehr ausgehalten im Himmel, zu sehen, wie wir an dieser Dunkelheit von dieser Welt leiden, an diesem Tod, an diesen Verletzungen, an dieser Ungerechtigkeit hier. Und ist gekommen und hat all diese Dunkelheit auf sich genommen und ist gestorben. Aber am dritten Tag ist das Licht wieder neu erhellt. Mit einem unvorstellbaren Glanz. Er ist aus dem Grab gekommen und hat gesagt, ich lebe und auch ihr sollt leben. In unserer Geschichte sind beide tot gewesen. Jesus ist wieder lebendig geworden und sagt, ich lebe und auch ihr sollt leben. Wenn ihr an mich glaubt, werdet ihr leben, auch wenn ihr stirbt. Mit anderen Worten, Jesus hat mit seinem Kreuz eine Brücke zu dieser neuen Welt geschaffen. Jesus ist jetzt gekommen, um diese Welt zu retten. Wie können wir jetzt Teil dieser neuen, dieses Friedensreichs werden? indem wir zum Kreuz gehen. Jesus unsere Sünden bekennen und ihm unser Leben übergeben. Und wisst ihr was? Jesus wird eines Tages wiederkommen und darauf warte ich. Und danach wird er nicht mehr als Retter kommen, sondern er wird auf diese Welt kommen als ein Richter und alle Menschen richten nach dem, was sie getan haben. Und es wird die vollkommene Gerechtigkeit geschaffen. Aber durch Jesus Christus haben wir schon jetzt die Möglichkeit, Teil des Friedensreichs zu werden, Teil dieser Gerechtigkeit. Vielleicht fragst du dich jetzt, ja, das ist schön, super und alles, aber wo ist jetzt hier ganz konkret auf dieser Welt, wo ist jetzt hier der Friede, wie beginnt jetzt das? Es berührt mich so. Wenn wir uns überlegen, alle Ideologien, Religionen, Parteien sagen, du musst das tun damit. Du musst das glauben, du musst das wählen, du musst CO2-neutral werden, du musst immer auf politische Korrektheit achten, du darfst niemanden ausgrenzen, all diese Dinge, dann wird es eine bessere Welt. Mit anderen Worten, sie versucht, den Menschen von außen zu ändern. Du musst, du musst, du musst. Und du hörst und du musst, damit wir besser werden. Aber Jesus macht einen anderen Weg. Er versucht nicht, den Menschen von außen zu ändern, sondern er ändert den Menschen von innen nach außen. Weil die Liebe die größte und stärkste Kraft ist, die wirklich den Menschen verändern kann. Und so kommt er in uns Menschen und verändert uns von innen heraus. Durch diese Liebe. Und versteht mich richtig, ich predige ja viel hier. Und ich sage euch nicht Sonntag für Sonntag, was ihr tun müsst, was ihr wählen müsst und wo ihr euch noch einsetzen müsst. Ich sage nicht, was ihr tun sollt, sondern ich sage, was Jesus Christus getan hat. Und ich sage, dass dieser Jesus, der alles für euch getan hat, auch in euch selber das gute Werk vollbringen wird. Die Liebe ist die verändernde Kraft. Wir können nicht Menschen zwingen, nicht ein Staat, nicht eine Partei, etwas zu tun, sondern die Veränderung geschieht immer von innen heraus, durch die stärkste Kraft, durch die Liebe, die Jesus an diesem Kreuz gezeigt hat. Und die Bibel sagt uns nicht, hey Leute, jetzt kommt Jesus, da ist alles gut. In unserem Text heißt es, das Licht kommt über die Dunkelheit. Ja, es passieren jetzt schon auf der Welt immer wieder Spotlights, wo die Liebe aufleuchtet und hier wird es besser und hier wirkt Gott. Aber gleichzeitig sagt Jesus, schaut, ihr könnt nicht die Welt zu einem besseren Ort machen, sondern ich werde sie vollenden, wenn ich wiederkomme. Aber wir können schon jetzt von diesem Jesus verkündigen und Werke der Liebe tun an anderen, damit überall immer wieder dieses Licht aufleuchtet. Aber wir werden nicht mit unserer Kraft das vollständige Licht hier produzieren können, weil das Licht Jesus ist. Und er wird es vollenden. Ich möchte mit einem Zitat enden, das mich sehr berührt. Es ist von einem Mann, der einen Großteil der damaligen Welt besitzt hat. Es ist ein Mann, der als Krieger, als Kaiser, als Staatsoberhaupt, als Machtmensch in die Geschichte eingegangen ist. Er wurde am Ende seines Lebens verbannt auf eine Insel und er hat dort in den letzten Wochen auf dieser Insel namens Helena seinem Freund, dem General Bertrand, Folgendes gesagt. Und ich lese vor, was er gesagt hat. Er hat nämlich im Angesicht seines kommenden Todes etwas ganz, ganz Großes erkannt. Ich kenne Menschen und ich sage ihnen, dass Jesus kein Mensch ist. Oberflächliche Geister nehmen eine Ähnlichkeit zwischen Christus und den Begründern von Reichen und Göttern anderer Religionen wahr. Aber diese Ähnlichkeit existiert nicht. Zwischen dem Christenglauben und welche Religion auch immer liegt die Kluft der Unendlichkeit. Ich selbst sterbe vor der Zeit und mein Leib wird der Erde wiedergegeben, damit ihn die Würmer fressen. Das ist das Ende des großen Napoleons. Welcher mächtige Abstand zwischen meinem tiefen Elend und dem ewigen Reich Christi. Alexander, Cäsar, Karl der Große und ich haben Weltreiche gegründet. Aber auf was gründen wir diese Kreationen unseres Genies? Auf Gewalt. Jesus Christus gründet sein Reich auf Liebe. Und zu dieser Stunde würden Millionen Menschen für ihn sterben. Ich habe mit all meinen Armeen und Generälen nicht ein Vierteljahrhundert lang auch nur ein Kontinent mir unterwerfen können. Aber dieser Jesus siegt ohne Waffengewalt über Jahrtausende, über die Völker und Kulturen. Amen. Jesus Christus, ich bin einfach staunend vor dir. Und ich danke dir, Herr, dass du dir nicht die Instrumente von Macht und Gewalt von dieser Welt zu eigen gemacht hast. Du bist nicht gekommen, um zu richten, sondern du bist gekommen, um zu retten. Und ich danke dir darum, Jesus, dass du jeden von uns möchtest in deine grosse Familie aufnehmen. Als deine Kind, als deine Nachfolger. Und ich bitte, Jesus, dass du jetzt einfach gerade noch einmal rufst. Ruf uns zu dir. Damit wir Teil von dem Friedensreich sind und schon jetzt dürfen Licht in die Welt bringen, wo in dieser Dunkelheit seufzt und sich nach Licht sehnt. Amen.